Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen.
Herzlich willkommen. Das Jahr 25 verspricht tatsächlich ein sehr spannendes zu werden in jeglicher Hinsicht. Im Januar ist Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Wir kämpfen gegenwärtig uns durch den Wahlkampf. Ich finde, stärker oder zu stark personenbezogen, weniger inhaltsbezogen, was ich tatsächlich ein bisschen bedauere. Mit dem großen Finale jetzt Ende Februar. Deutschland steckt der Stagnation und das auch schon seit einigen Jahren. Und auch in diesem Jahr können wir nicht mit massivem Wachstum rechnen. Die jüngsten Erhebungen der aktuellen Regierung sagen 0,3% Wachstum voraus. Das ist jetzt nicht unbedingt der Aufbruch, den wir uns alle ersehnt oder erhofft haben. Daher freue ich mich insbesondere heute mit meinem Gast zu sprechen, der große Lust zur Transformation hat. Und mal schauen, was er für Einsichten mitbringt. Also, ich begrüße ganz herzlich Peter Kuhle. Schön, dass du bei mir heute im Studio bist. Vielleicht zwei, drei Sätze zu dir von meiner Seite, die du natürlich jederzeit auch ergänzen kannst. Du bist seit über 15 Jahren erfolgreicher Executive Interim Manager für Vertriebsservice und Transformation. Das ist aber noch nicht das Einzige, was du tust, denn du bist nebenbei auch noch erfolgreicher Autor und Herausgeber von Wirtschaftsartikeln, auch einem eigenen Magazin und dann auch noch Dozent der EBS-Universität, wo du auch das Thema Interim und vor allem auch das Thema Transformationsmanagement weitergibst oder weitergeben möchtest. Ja, prima. Also herzlich willkommen, lieber Peter, dass du hier mit mir im Studio sitzt. Was ist deine Sicht auf das Thema Transformation?
Die Sicht auf die Transformation ist, wie du schon sagst, du hast gesagt, ja, das wird jetzt vielleicht nicht so das Jahr wirtschaftlich mit 0,3. Aber ich glaube, dass für Transformation das unheimlich ein Jahr werden kann, weil da sehen wir schon gemeinsam einen großen Hebel und eine große Notwendigkeit, um Themen zu verändern. Ja.
Da bin ich mir tatsächlich auch ganz sicher. Lass uns noch mal ganz zurückkommen auf deine drei Tätigkeiten. Das interessiert mich ja schon sehr, weil eigentlich sind das alles tagesfüllende Tätigkeiten. Also sowohl die Aktivität als Interim Manager, das kenne ich ja am eigenen Leibe, das Schreiben von Publikationen, was sicherlich auch zeitraubend ist. Was ist tatsächlich so dein Schwerpunkt? Wo verbringst du die meiste Zeit? Ist es das Interim? Ist es die Publikation? Ja. Ist es der Dozententätigkeit?
Ich muss mich ja korrigieren. Ich mache es nicht 15 Jahre. Ich mache es seit über 15 Jahren C-Level. Seit 8 Jahren okay. Interims Venture. Aber das genügt. Ich glaube, das spricht für sich. Ich publiziere auch noch nicht keine 8 Jahre. Ich glaube, das Publizieren und Wissen weitergeben hat immer was damit zu tun, dass du eigentlich das, was du erlebst, gern mit anderen teilst. Das machen wir ja grundsätzlich auch in unserem Beruf. Wir gehen in Firmen und teilen unser Wissen und die holen uns dafür. Und die Publikation, Dozententätigkeit, das ist natürlich der kleinere Anteil. Aber es ist immer schön, weil man eigentlich verarbeitet man das Erlebte auch nochmal. Und man lernt auch immer noch mal was und das macht unheimlich Spaß. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages zumindest mich persönlich auch frisch hält. Und dadurch, dass man das Wissen weitergeht, ob du eine Publikation rausgibst und sich einer meldet und das challenged oder Feedback gibt, oder wenn du Wissen vermittelst, irgendwo in einem Raum stehst, dann kommt man immer in unheimlich wertvolle Diskussionen und dann merkt man lernt nie aus und das macht Spaß. Aber wenn man das unter den Hut bringen kann, dann muss man die Projektzeit, also wo man auf Projektpausen hat, die musst du dann natürlich konsequent dafür nutzen. Also liegst du dann nicht am Strand,
sondern nicht in der Hängematte. Halt
4 Wochen, 8 Wochen Vorlesungen vorbereiten.
Ja, ja. Wir werden ja häufig immer wieder mit der Frage konfrontiert, warum eigentlich Interim Management? Nicht nur warum im Management, sondern vor allem, wie kommt man zum Interim Management? Ja. Wie hat sich da dein Weg entwickelt? Wie bist du dazu gekommen, tatsächlich heute als Executive Interim Manager im Markt unterwegs zu sein?
Ja, meine letzte festangestellte Tätigkeit war Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen, Bekannten.
Ja. Yeah.
Und wo ich damals da rausgegangen bin, da dachte ich, ich müsste unbedingt wieder Geschäftsführer werden.
Ja.
Und hab dann auch tolle Gespräche geführt, habe mir auch Hilfe genommen, wie man das so also proaktiv betreibt. Da stehst du ja da und sagst, was machst du denn? Und das fand ich alles ganz spannend. Und dann kam relativ früh die Frage auch von Unternehmensberatung, ob ich nicht Unternehmensberater machen will. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, also ich tut sich ja nicht, mache ich nicht. Und dann habe ich aber was ganz Interessantes festgestellt und ich glaube, das ist dann auch der Kern, warum ich es jetzt schon einige Jahre bin. Ich habe dann eigentlich festgestellt in den Bewerbungsgesprächen, dass ich die Fragen nicht so mag und beantworten möchte, so in 5 Jahren und hier und da. Und mich hat eigentlich mehr interessiert, was ist das Problem, was muss man lösen? Und das ist auch ein bisschen verbunden mit meiner Karriere. Ich komme aus dem Vorstandsstab, habe Effizienzprogramme gemacht, in den Firmenumbauprogramme gemacht. Und da habe ich eigentlich, also ich wollte es eigentlich gar nicht, dann habe ich aber für mich festgestellt, dass mir der Titel nicht wichtig ist, dass ich eigentlich die Dinge machen möchte. Mhm. Und dann kam es, war ich bei einem großen Unternehmen, bin ich nicht gelandet dann als Berater, aber das war der ausschlaggebende Punkt, weil die haben dann gefragt, können Sie sich dann eigentlich vorstellen als Interimsmanager?
Mhm. Mhm.
Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, ich krieg's übereinander, das möchte ich machen. Seitdem bin ich's.
Und was macht es aus bei dir? Oder beziehungsweise was triggert dich da?
Also ich glaube, erstens mal gibt es in den Firmen auch unheimlich tolle Manager, die triffst du und ich auch. Es gibt wirklich tolle Persönlichkeiten und es gibt ja auch wahnsinnig viele Interimsmanager, die auch tolle Karrieren haben und man immer was lernen kann. Ich mag eigentlich, dass wir kommen und eine Aufgabe kriegen und diese versuchen, die Aufgabe zu lösen. Das ist ja kein, ich habe ja keine Zukunft in der Firma. Da bist ein halbes Jahr, Jahr, anderthalb, 2 Jahre. Ich mache Transformation, das ist mal relativ lang bei den Firmen. Aber ich weiß ja, dass ich danach nicht bin und ich kann mich komplett auf das Thema konzentrieren. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. So bin ich dazu gekommen und das macht auch Spaß. Ich glaube, was ein Interimsmanager nochmal ausmacht, ich möchte gar nicht sagen, ich bin ja 50, kann ich hier verraten. Ja, da bin ich in der Interimszene nicht der Älteste, nicht der Jüngste, aber ich zähle noch zu den Jüngeren. Ich glaube, dass es bei manchen Themen wie Digitalisierung schon auch junge Kollegen gibt, die da technikaffiner sind als meine Generation oder die davor. Aber bei Transformation ist dieses Wissen, diese Abläufe, diese Komplexität, da braucht man schon Erfahrung. Deswegen erlaube ich mir zu sagen, dass ein Interimsmanager gerade in solchen Phasen wichtig ist, denn es vergleichen kann, dass du auch einen Vergleich hast über verschiedene Firmen, verschiedene Industrien, wo du sagen kannst, das funktioniert eigentlich immer und das funktioniert nicht. Nicht, dass man leichtsinnig wird, aber das steht eben in keinem Handbuch, was du irgendwie erlernen kannst. Ne? Und, und das macht eigentlich Spaß.
Mhm.
Und auch wenn ich jetzt dieses Jahr die Ehre habe, das auch zu unterrichten, es gibt ja, wie du weißt, mache ich ja keine Sanierung. In Sanierung gibt es einen Plan, da muss man ein Gutachten machen. Gibt es ja eine Transformation nicht. Ne? Es gibt schon Abläufe, da kommen wir vielleicht heute auch dazu. Aber das hat wahnsinnig viel mit Methodenerfahrung zu tun und grundsätzlichen Abläufen. Das ist nichts, wo du einem sagen kannst, okay, Transformation, 6 Monate, das und das. Und ich glaube, das macht nachher den Interimsmanager aus und das macht mir auch Spaß.
Ja, ja. Jetzt hattest du ja angedeutet, dass du auch aus verschiedenen Industrien kommst, verschiedene Industrien auch gewissermaßen erlebt hast. Arbeitest du in dieser Transformation quasi branchenagnostisch oder hast du da spezifische Themenstellungen oder Sektoren, die du besonders gerne ausleuchtest und wo liegen deine Schwerpunkte im Kontext der Transformation? Also,
ja gut, also der Schwerpunkt bei mir ist Vertrieb und Service und da auch technischer Vertrieb und Service. Also ich bin jetzt, komme nicht aus der Versicherungsbranche und bin mal jetzt kein Callcenter-Management. Wobei du weißt auch, wenn ein großer Field-Service ist, dann ist da auch was dahinter. Also alle so Dispatch-Tätigkeit mache ich auch. Aber ich mache eigentlich Vertrieb und Service und da eigentlich ausschließlich Neuausrichtung, Transformation, Go-to-Market, alle Wachstumsthemen, das sind Integrationsthemen nochmal dabei. In der Branche ist das ja immer so eine Sache, es gibt sicher Projekte, wo du einfach ein Branchenwissen hast, da würde ich dann auch abwinken, wenn ich es nicht habe, wenn ich es merke, das geht nicht.
Nee.
Bei den großen Transformationen haben wir meistens aber Geschäftsmodell, Veränderungen, Themen, wo die Steuerung abgeändert werden muss und in Digitalthemen reinkommen. Die letzten Jahre haben wir bei vielen Firmen BUs gemacht, ob das jetzt Business Unit heißt oder Business Center, das nennt ja auch jeder, wie er möchte, aber ich glaube, ist auch klar. Die kannst du branchenübergreifend einsetzen. Das ist, und das macht auch Spaß. Und das sieht man eigentlich auch an meinem Lebenslauf. Ich komme ursprünglich aus der Telco-Industrie, mache aber seit 6 Jahren, glaube ich, keine Telco. Ich mache viel Maschinenbau, hast du ja auch. So sind wir ja zusammengekommen auch. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass das Stand heute immer noch auch wir diese Ansätze, weil gewisse Industrien einen viel höheren Digitalisierungsdruck hatten und Effizienzdruck, heute immer noch Themen aus anderen Branchen, unter anderem eben den Maschinenbau konsumieren, Ansätze. Ne? Und das macht eigentlich Spaß.
Ja, das ist auch was ich immer wieder sage und auch versuche, meinen Kunden deutlich zu machen, diese Fähigkeit von anderen Branchen, die möglicherweise in bestimmten Themenstellungen schon weiter voran sind, eben das zu übertragen auf Branchen, die vielleicht an der Stelle noch Entwicklungsbedarf haben. Und ich glaube, da war die Telekommunikationsindustrie und die IT-Industrie, gerade was im Kontext Service betrifft, einfach gefühlt sicherlich Dekaden voraus.
Ja, eine Anekdote damals, wo ich raus bin aus dem Angestellten-Dasein, da habe ich mir gedacht, die Firmen laden mich ein, weil ich da Geschäftsführer war. Ne? Dann hat man ja so eine Alpha-Tier-Einstellung. Dann haben die mich immer gefragt, ja, wie haben Sie das eigentlich in der Telco gemacht? Ne? Da haben Sie doch große Transformationen, Kulturwandel oder was auch immer. Und da habe ich dann schon relativ früh gemerkt, dass die Leute eigentlich interessiert sind, von anderen Branchen zu lernen, wie die es gemacht haben. Und muss halt nicht neu erfinden muss. Und das finde ich eigentlich bis heute die eigentlich ja toll und bereichernd. Ich lerne dann auch mal was von anderen. Aber leider ist es ja so, dass häufig noch ein bisschen zu stark in der Branche gedacht wird. Und das kritisiere ich auch sehr stark. Deswegen findet man auch in meinen Publikationen, das ist immer Praxisbezug, auch sehr häuftig dieses Wort Branchendiversity. Also das für mich ist das nicht nur Mann, Weiblein, hell, dunkel und unterschiedliche Länder, sondern Diversity heißt für mich auch, dass man aus unterschiedlichen Industrien das Best rausnimmt und dann schneller nach vorne kommt. Und da würde ich mir auch freuen, wenn das mehrere als Chance erkennen. Und umso digitaler das wird, umso mehr verschwimmt das sowieso.
Absolut. Wenn wir nochmal auf Sektoren zu sprechen kommen, wo siehst du heute, und wir kommen dann gleich noch stärker in das Thema Transformation hinein, aber wo siehst du heute den stärksten Transformationsbedarf? Gibt es Sektoren, die da stärker betroffen sind als andere, oder sagst du, ey, wir sind eh in einer Phase, wo wir uns alle in irgendeiner Form massiv verändern müssen?
Ich möchte da eigentlich keinen irgendwie nach vorne stellen oder nach hinten stellen. Natürlich erkennt man schon im Maschinenbau, wenn man gerade Service anschaut, ne, dass du da teilweise noch mit Papier aufgearbeitet hast. Ne, das ist natürlich, wenn du jetzt aus der Telco kommst, ein paar Tausende und Millionen Kunden verarbeitest, undenkbar. Also übrigens auch gegeben, habe ich auch schon gesehen. Aber da denkt man dann schon, ja, also jetzt, da haben wir einen Schritt nach vorne. Ne? Oder ich mache ja Vertrieb und Service, ja. Häufig kriege ich so einen Anruf, wir brauchen mehr Hunter. Ja, finde den Begriff ganz gut. Ja, und ein Vertriebler sollte auch Hunter sein, auch wenn es veraltet ist. Aber wenn man da auch die Gesamtprozesse anguckt, dann sagt dir irgendeiner, hey, hinten kurz vom Auftrag muss einer zum Kunden fahren. Mhm. Ja, das ist aber am Ende des Themas. Du musst ja vorne gucken, dass genügend kommt. Ne? Du musst das auch machen, da kann man auch was holen. Und da zeigt sich's eben, dass das kann in unterschiedlichen Industrien sein, einfach ein Hebel ist auch für den Weg nach vorne, trotz aller politischen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Da ist Luft nach oben. Ne? Und die gilt's ja jetzt. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, die gilt's ja jetzt umso mehr eigentlich zu holen. Wir müssen immer sagen, wir können ja nicht noch mehr warten, wenn wir jetzt schon sehen, dass das nicht ist. Gilt's jetzt umso mehr, diese Potenziale zu holen.
Wenn wir von Transformationsbedarf sprechen, Veränderungsbedarf sprechen, was muss sich eigentlich verändern? Ist es ein Haltungsthema? Ist es ein Prozessthema? Ist es ein Mindset-Thema? Ist es ein Thema hinsichtlich des Geschäftsmodells? Was verbirgt sich hinter diesem Wort Transformation?
Die Frage würde ich am liebsten dir stellen und mal gucken, ob das beantworten kannst. Die ist auch komplex. Ich glaube, die Themen sind sehr, sehr unterschiedlich.
Er kann es der Kunde dann definieren?
Also, ja, sag mal,
du
mal
wirst
so
geholt als Transformationsmanager und weißt du, was du zu transformieren hast?
Ja, vielleicht einfach auf einen Punkt runter zementiert oder fokussiert. Du kriegst ja so ein Thema, da sagt einer, hey, wir müssen transformieren. Und du merkst eigentlich in der ersten halben Stunde von einem Gespräch, der meint ein Effizienzprogramm. Mhm. Ja, der will einsparen. Mhm. Da gab es jetzt auch einen ganz interessanten LinkedIn-Post von Roland und Berger. Mhm. die Leute gefragt haben. Und dann war, glaube ich, steht's da drin, dass auch noch 55% glauben der Manager, dass du das da irgendwie mit so einem Finanztuning, ne, also mit denen hinkriegst. Mhm. Ne, und glauben das nicht, 33 glauben das. Und das stelle ich eigentlich fest, dass wenn wir über Transformation sprechen, ob jetzt das das Geschäftsmodell betroffen ist, ja meistens irgendwo das fängt leider beim Begriff an. Mhm. Und wenn wir jetzt Transformation sehen, das ist ja, ne, Change, die Begriffabriss, Change ist eine Veränderung, Transformation hat viele Change, das ist ein bisschen größer, dann merkt man, dass das schon im Wording falsch aufgesetzt ist. Mhm. Und dann wirst du sicher Schwierigkeiten kriegen, in deinem Unternehmen irgendwas umzusetzen. Mhm. Weil die Strategie ist dann meistens nicht klar. Du kriegst die Leute nicht ongeboardet. Ne? Das, ohne den Menschen geht's nicht. Ja. Und du wirst, ob du das selber entscheiden kannst, in welcher rechtlichen Konstruktion du als Board arbeitest, wahrscheinlich auch mit den Ressourcen nicht hinkommen, mit Personal und den Budgets, die du brauchst, weil das Thema schon beim Wort falsch angepackt ist. Ja, das war jetzt ein bisschen komplizierter auf den Punkt nochmal. Es fängt bei der Begrifflichkeit an, klares Bewusstsein, dass es so nicht geht, dass man sich verändern muss.
Vielleicht gehen wir ja tatsächlich nochmal einen Schritt zurück oder vielleicht von der Seite, wenn wir uns mal die aktuellen Herausforderungen in Deutschland anguckt. Du erlebst es ja auch jeden Tag, wenn du beim Kunden bist. Wie erlebst du da deine Kunden? Möglicherweise jetzt auch nicht im spezifischen Kontext, dass sie dich als Transformationsmanager holen, sondern als Problemlöser für irgendeinen Sachverhalt. Wie erlebst du da gewissermaßen, sag mal, unsere Umgebung und dann speziell, was macht es mit deinem Unternehmen und wie kommen wir dann vielleicht im nächsten Schritt tatsächlich zu des Pudels Kern, wo eben tatsächlich die Potenziale für eine Verbesserung liegt?
Es gibt Unternehmen, die rufen dich an und du hörst denen zu und die haben einen super Plan. Die brauchen einfach Hilfe zum Umsetzen. Mhm. Die sagen, die brauchen nicht, die anderen Leute sind beschäftigt. Wir haben es nicht so häufig gemacht, lauf mit, helfen. Mhm. Ja, das macht auch unheimlich viel Spaß, weil du dann wirklich zur Umsetzung, du weißt, ey, wenn wir das gut machen, können wir da auch ankommen. Es kann immer was schief gehen, aber der Drang zum Tor, der ist dann einfach spürbar. Mhm. Ja, und dann gibt's das andere, dass die rufen die an, wollen transformieren, das ist ein Einsparungsprogramm. Mhm. Und das wird einfach schwierig, weil du dann die Themen, die du dafür brauchst, nicht durchkriegst. Ne? Das sind immer wieder, du brauchst eine gute Analyse, dass du mal weißt, wo du eigentlich stehst. Ja, wenn du nicht weißt, wo du stehst, weißt du auch nicht, wie groß der Druck ist. Da musst du ableiten, wie gehe ich mit dem Ergebnis um? Da musst du es umsetzen. Mhm. Ne? Kennzahlen, Prozesse mit den Leuten. Wie organisiere ich das eigentlich? Ne? Muss viel kommunizieren. Und deswegen glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass wir, und das immer zu deinem Eingangsstatement, weil das regt mich auch wirklich auf, wenn ich Nachrichten schaue auf LinkedIn und was auch immer, dass wir uns immer bei dem Politischen abarbeiten. Ja, natürlich finde ich das nicht gut, aber da will ich gerne heute drüber reden. Was ich aber sehe, ist, da kauft ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen und ist der Controller weggeschossen, weil der den ganzen Tag nur noch Reports macht. Ja. Ja, oder man sagt, wir wollen die Mitarbeiter da einbinden, wir bauen sie, die dürfen aber gar nichts entscheiden. Und das heißt, du merkst relativ schnell auch, wie stark so eine Bürokratie in einem Unternehmen leben kann. Mhm. Ja, und das heißt, wir haben nicht nur auf der politischen Seite unheimlich viel Bürokratie, sondern ein Unternehmen. Und das glaube ich, das ist wichtig, dass wir verstehen, nicht nur das Land muss sich ändern, wir müssen sie uns auch ändern. Und was bedeutet das? Und dann auch wirklich die Voraussetzungen dafür schaffen. Ne? Und da würde ich mir auch freuen, wenn wir den Unternehmen helfen können, den Weg zu finden. Ne?
Kommst du dann eher von der vertrieblichen Service-Perspektive an diese Themenstellung heran, die dich gewissermaßen dann auch an diesen Kern vielleicht der Probleme hinführt? Oder sieht das Unternehmen per se den Veränderungsbedarf und sucht externe Unterstützung in der Analyse und der Umsetzung?
Ja, das gibt's so oder so. Ne? Also ich glaube, das ist auch größenabhängig. Ne? Also du wirst jetzt alleine eine Transformation im Unternehmen mit 10.000, 20.000 Mitarbeitern schlecht managen. Ne? Kommst ein kleines Unternehmen, das ist überschaubarer. Ne? Die Themenstellung ist nahe das Gleiche. Ich komme natürlich aufgrund meiner Spezialisierung häufig über Vertrieb und Service rein. Mhm. Ne? Aber wenn der Vertrieb hängt, Ja, dann heißt es, du brauchst einen Hunter oder Vertriebsstrategie, stimmt nicht. So, ich sage, wenn du nach Hunter schreist oder Vertriebsstrategie, da, klar höre ich mir das an, ich analysiere das, aber wenn ich ehrlich bin, da kannst du die Uhr danach stellen, das ist ein Unternehmensthema. Ja, also, wie alt sind die Produkte, haben die eine Produkte-Roadmap, ne, sind Produkte preislich gut, profitabel, du kommst plötzlich bei allen Themen an. Also, ich würde sagen, im Vertrieb, übrigens auch im Service, wenn da einer die Service-Dinge nicht interessiert ist, also was da im Service auffällt für Produktverbesserung, Effizienz, ne, Service ist ein Geldvernichter, wenn du den schlecht machst, wenn du gut machst, kannst du damit gewinnen. Insofern würde ich sagen, es gibt schon Firmen, die nur dort ein Problem haben. Das gibt's. So ist alles. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, ist der Treffer im gesamten Unternehmen. Da würde ich fast wetten. Schon, ja.
Und wie kommst du dann, oder wie gelingt es dir dann, das Unternehmen da wieder, also A, mal zuhört, vielleicht empfänglich ist und dann auch wieder Tritt fasst?
Naja, ich glaube, wir Interimsmanager werden bezahlt, dass wir Wahrheit mal sagen. Ne? Das ist vielleicht nicht in der ersten halben Stunde. Da kann man ein bisschen hinterfragen, dass wir mal reingehen. Also ich glaube, dass wenn ein Kunde uns anruft und wir einen Auftrag annehmen, ja, dann müssen wir sagen, wir können das, wir wollen das, wir können dir auch helfen. Das heißt, es ist für mich immer eine Messlatte, auch wenn ich sage, ja, dazu vielleicht ein bisschen größer, dass man sagt, okay, ich glaube, ich kann Ihnen in dem Problem schon helfen. Ja, also auch in diesem separaten Problem. Also so wie du arbeitest, das können wir schon besser machen. Und dann ist, glaube ich, wichtig, darüber das gut aufzubereiten, ja, und auch in Dialog zu gehen und versuchen, die Tür zu öffnen und zu zeigen, ja, das allein ist es vielleicht nicht. Ja, also ein Vertriebs- und Hunter-Thema, ja, also einige Kollegen von mir, die werden mir jetzt in Luft zerreißen und sagen, du sollst doch nicht Hand an den Mund nehmen. Da sage ich, aber das sind die typischen Anrufe. Da kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit musst du da einen Weg finden, über Produkte zu sprechen, Innovationsroadmaps, was ist da, wann habt ihr das gemacht? Du wirst bei Digitalthemen ankommen, habt ihr ein CRM, wieso ist die Website aus dem letzten Jahrhundert? Ne? Wenn man sich mal überlegt, allein im Vertrieb, über 65% aller Kunden haben sich ja da schon mal orientiert, bevor sie mit dem Vertrieb sprechen. Und über 80% kaufen nachher das, was sie kaufen wollen. Das heißt, wenn du nach Hunter sprichst, na, ist das der kleinste Teil, wo du nur arbeiten kannst. Die Frage ist, auch für einen ganz klassischen Maschinenbauer irgendwo, ich wollte gerade sagen Schwäbische Alb, wo ich heute durchgedüst bin, auch dort muss man sich die Frage stellen, was für ein Influence-Marketing habe ich denn eigentlich, um die Leute, die im Internet suchen, die zu mir zu holen? Erkenne ich die, track ich die, kann ich die nachher matchen mit meiner Kundendatenbasis? Da wird's dann hochgradig kompliziert, aber ganz wichtig für den Erfolg. Und deswegen sage ich, hat das dann häufig immer Abstrahleffekte auch auf die anderen Bereiche. Ne? Und eigentlich auch okay. Ne? Das wäre ja auch komisch, wenn man Silo für Silo Unternehmen steuern und verändern könnte.
Naja, aber das Thema Silo, das ist ja auch, glaube ich, so alt, wie wir im Berufsleben sind und immer wieder als Problem erkannt und immer wieder taucht es auf als ein Phänomen, das eben Prozesse abschneidet, Friktion erzeugt. Wie gelingt es dir dann in solchen vielleicht transformatorischen Projekten, vielleicht auch anders getriggert, diese Barrieren zu reduzieren, die Hindernisse zu beseitigen, die Silos aufzureißen?
Ja, wichtig ist ja, dass ich sag mal grundsätzlich bei allen Themen, dass wir zusammen mit den Menschen vor Ort arbeiten. Wir schließen uns da nicht ein und sagen so, ich habe jetzt 10 Kollegen gefragt, die haben gesagt, mach mal, sondern dass wir mit den Kollegen zusammen vor Ort, also Kollegen zusammen diese Themen besprechen, das Workshops sind, Analysen und das gemeinsame Arbeiten, so dass auch jeder beteiligt ist und idealerweise da selber drauf kommt, weil wir gehen ja irgendwann. Da muss man nicht sagen, ich habe es gemacht, weil der Peter da war, sondern muss sagen, hey, das Unternehmen voranbringt. Also wir müssen sehr stark mit den Menschen arbeiten und natürlich gewisse Themen methodisch auflegen und sagen, was das ist. So, wenn du, weil ich natürlich einen Vertrieb und so einen Service-Schwerpunkt haben, gehe ich immer Beispiele dadurch. Du musst am Ende des Tages einen End-to-End-Prozess im Griff haben. Ne? Da kommt übrigens die Produktion irgendwann auch vor, weil du brauchst ein Produkt, ne? Du musst produzieren und etc. Aber ich sag mal, wenn du heute in ein Unternehmen gehst und sagst, sag mal, wie viel Leads haben sie in den letzten Wochen gehabt? Ob man Maschinenbau. Und der könnte das nicht beantworten. Da weißt du schon, okay, also das mit dem Pipe-Management, das hat schon mal mindestens einen gravierenden Treffer. Ja, und sagen die ja hinten, die Termine stimmen nicht. Ne? Also das ist leider so. Deswegen wiederhole ich es auch so häufig. Du musst das sagen, wie viel kommt da rein? Wie viel brauche ich eigentlich? Wie ist das? Hat sich das verändert? Ne? Wie lang dauert denn das eigentlich von einem Lead bis zur Anfrage, von der Anfrage bis zum Auftrag? Ne? Die Produktion will ja auch wissen, wie viel sie produziert. Und ich versuche immer dem Unternehmen diesen gesamtheitlichen Ansatz zu zeigen, du musst end-to-end denken. Mhm. Da vorne springt irgendeiner rum, den musst du finden, reach, ne, und search and reach, und hinten musst du abschließen. Mhm. Und da passiert unheimlich viel.
Mhm.
Und das ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, oh, das machst du morgen. Ja, aber die Leute zu begeistern, und das erlebe ich schon, wenn du einem Vertriebler sagst, hey, hinten, pass auf, wenn wir das nicht machen, dann gibt's hier nur Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Aufträge da oder nicht?
Mhm.
Immer nur Druck.
Mhm.
Wenn man aber sagt, hey, wie können wir denn, was brauchen die Kunden denn? Was ist dein Erlebnis? In welchem Segment brauchen die was? Wie ist der Wettbewerb etc.? Gibt's auch immer Fragen. Daran zu arbeiten, dann zu sagen, okay, wenn wir die haben, wie finden wir die denn da draußen eigentlich? Mhm. Ne? Wo müssen wir eigentlich hingehen, das Netz auslegen, um die zu bekommen? Dann hat zum Beispiel so ein Vertriebler meistens einen ganz anderen Horizont, auch eine andere Motivation und auch mehr Hoffnung am Ende des Tages zu sagen, ja, das ist ja nicht, die Firma ist nicht nur ich, muss auch performen, aber der weiß dann perspektivisch, geht es irgendwo hin. So, wenn wir natürlich jetzt nochmal die wirtschaftliche Lage nehmen und der Umsatz geht runter, dann gibt's nur eins. Wo kommen mehr Aufträge her? Und deswegen musst du dieses End-to-End am Ende des Tages im Griff kriegen. Ja.
Was ist dann also wenn du jetzt in so ein Mandat gehst und diskutierst du da mit deinem Kunden auch schon das Ziel? Habt ihr ein Target Operating Model im Kopf oder habt ihr eine Zielvorgabe, die da heißt, wir wollen die Topline um X% erhöhen oder wir wollen die Effizienz entsprechend erhöhen? Oder ist da, ich frage mich immer, was ist das Ziel der Transformation? Wir sprechen ja immer gerne von neuen Geschäftsmodellen und oder vielleicht reduzierten oder verbessernden Prozessen, Reduzierung von Silos. Hat der Kunde da ein klares Ziel vor Augen? Oder lässt er sich von agil von der Transformation lenken und leiten? Na, wenn wir heute hören, Innovation ist ein Riesendilemma. Wir sind zu sehr Mid-Tech und weniger High-Tech. Wir schaffen es nicht zu failen, weil wir Angst davor haben. Was bewegt die Unternehmen, so einen Transformationsprozess zu starten? Und das lässt ja auch nicht jeder zu. Ich meine, wir haben ja häufig Situationen, wo der Kunde sagt, oh, wait a minute, also den Schritt gehen wir dann in der letzten Konsequenz nicht.
Ich wollte gerade sagen, okay, Zweifel, jetzt hast du das dritte aufgemacht. Also es gibt einfach Kunden, die haben einen super Plan.
Hm.
Ja. Ob die da selber drauf gekommen ist, eine Beratungsfirma da war und einen super Plan hingelegt hat und die wollen das machen, und dann ist ja klar, wir wollen so und so viel Umsatz machen, wir wollen effizienter werden, wir wollen nicht mehr länderorientiert, wir wollen in Business Units arbeiten, die haben das.
Mhm.
Und dann weißt du das, hörst du das an, sagst, okay, das kann man machen.
Mhm.
Dann fragen die dich vielleicht, ist das zeitlich in Ordnung? Mhm. Sehen sie da irgendwas noch? Das freut mich dann auch immer, weil dann, ich will ja auch das meinen, man ist ja kein Soldat. Ja, natürlich, Kunde bestellt, kriegt er. Aber dann hast du gute Diskussion. Der zweite Fall ist, die rufen dich an wegen irgendwelchen Performance-Themen und ja, und ich würde mal sagen, in 80-90% aller Fälle, ganz im End-to-End mal, musst du die briefen und sagen, so Kollegen, wir müssen das hier ändern. Was ist denn das Geschäftsmodell? Mhm. Wie sieht es mit Produkten aus?
Mhm.
Wir müssen da ganzheitlich heran.
Mhm.
Und dann gibt's natürlich welche, die da nachdenklich werden. Dann ist natürlich, wenn du jetzt im Laufe des Jahres bist, je nachdem, in welchem Setup du da unterwegs bist und feststellst, so, ich muss da vielleicht mal meinen Plan ändern, vielleicht unangenehm. Da sage ich aber, hey, wenn du von der Regierung unterjährig Änderungen verlangst, dann musst du als Geschäftsführung auch in der Lage sein, unterjährig zu sagen, wir müssen hier was ändern. Und dann gibt's natürlich Leute, die sagen, nee, das ist so, wir machen das schon immer, etc. Ich wollte gerade sagen, dann kann man fast nicht helfen. Natürlich helfen wir dann auch, aber die Transformation wird dann halt nicht gelingen, wenn einer den nicht transformieren will.
Mhm.
Ich glaube, wir müssen einfach aufpassen in den Firmen, und vielleicht ist das auch typisch deutsch. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass das Kurzfristige wichtiger ist als das Langfristige.
Okay, das sagt man ja eigentlich amerikanischen Unternehmen nach, dass die.
Nee, aber sag mal, wenn einer jetzt sagt, ne, ja, hier, also erstmal müssen wir Geld sparen und dann müssen wir das machen, oder der zieht da 15 und mehr EBIT und sagt, ja, aber ja, Digitalisierung kann ich mir nicht leisten. dann ist ja das Verharren in den besprochenen Targets wichtiger, als zu sagen, du, sag mal, aber wenn wir so weitermachen und in dem Umfeld, was wir jetzt haben, da wird es aber in 2-3 Jahren schwierig, meistens übrigens schon im nächsten Jahr. Und deswegen sage ich, ist, glaube ich, das umso wichtiger auch jetzt zu erkennen, sonst wird der Schmerz oder sagen wir mal diese Hürde zu sagen, ich muss ja was ändern. Transformation heißt ja, du sagst, hey, da stimmt mein Geschäftsmodell vielleicht nicht. Ich muss meine Planung abändern, mein Business Case, Finanzplanung, was auch immer. Ja, ist so. Und wenn der Schmerz nicht da ist, dann wirst du nicht drüber laufen. Und deswegen, wenn du den aber nicht hast, dann tickerst du dann eher kurzfristig. Die würden zwar sagen langfristig, aber wie willst du langfristig deine Ziele erreichen, wenn es jetzt schon wenn es jetzt schon zu eng wird?
Ja, ja.
Also da machen wir ein ganz großes Fragezeichen dahinter, dass das gelingt.
Siehst du in Abhängigkeit von Unternehmensstrukturen, also Corporate, Mittelstand, Familienunternehmen, Private Equity, siehst du da irgendwo Unterschiede in der Lust zu transformieren?
Ich vielleicht eins vorneweg, ich würde mal sagen, wenn wir haben ja leider mehr Insolvenzen. Also es gibt ja Firmen, jetzt mache ich keine Insolvenzen, ich kenne ein paar Kollegen, die das machen, du kennst dich da vielleicht auch besser aus als ich. Aber ich sag mal jetzt, ein Unternehmen hat eine Not zur Veränderung. Bei der Insolvenz ist das Geld nicht da. Da muss der hingehen mit seinen Finanzgebern oder Gesellschaftern, was auch immer, muss der einen Plan erarbeiten. Und der muss ja vielleicht sagen, also bisher ging es nicht gut, ich muss jetzt sogar investieren. Und das finde ich eigentlich komisch, weil, also wenn es so schwierig ist, dann schaffe ich zu sagen, hey, was muss ich eigentlich machen? Klar, muss der effizienter werden, muss er irgendwo sparen. Aber dann sagen die, ja, alles klar, pass auf, wenn wir überleben, dann müssen wir da vielleicht auch was tun. Dann kriegt er sogar Geld dafür. Wenn das Unternehmen aber nicht an der Kante steht, dann fällt es den Leuten viel schwieriger zu sagen, ich muss eigentlich investieren. Und das finde ich sehr interessant. Und deswegen sage ich, ich glaube, Familienunternehmen, Equity, ich glaube, dass die teilweise mehr verstehen, langfristig das zu holen, dass man was tun muss, um dahin zu kommen, als manchmal, sagen wir, irgendein Corporate-Umfeld. Ich möchte keinem wehtun, aber ich glaube, die haben noch einen Tick mehr Drang, Stand heute, um das einzulochen.
Wobei wir ja mit Bayer, ich weiß nicht, ob der Case schon durch ist und es als Success-Story formuliert werden darf, mit ihrer drastischen Reduzierung der Ebenen und Rauswerfen von Bürokratie, Regulatorien etc. ja zumindest mal ein gutes Beispiel ist aus der Privatwirtschaft. Kannst du dir sowas oder stellst du dir sowas oder kannst du dir sowas auch in mittelständischen Unternehmen vorstellen? Du hast ja vorhin von Bürokratie gesprochen. Ich meine, wir wollen den deutschen Staat oder das Versprechen vom deutschen Staat, diese Bürokratie abzubauen. Aber ehrlicherweise hat ja über die letzten Jahre jedes Unternehmen auch sehr viel Bürokratie aufgebaut, Speck aufgebaut. Wie ist da die Sicht auf den eigenen Vorgarten?
Sag mal, ich glaube, dass erstens mal das Bayer-Beispiel, und da gibt es sicher auch nochmal andere, ne, du musst einfach als Unternehmen Mut, Demut und Ausdauer haben. Und das haben die. So, wenn Mut, Demut oder Ausdauer irgendwie eins davon ausbleibt, dann wird's einfach, glaube ich, schwierig. Ne? Und deswegen glaube ich, ja, das kann eigentlich jedes Unternehmen. Kommt man immer wieder zum Anfang von unserem Gespräch zurück. Wenn du die Begrifflichkeit nicht hinkriegst, dann hast du auch das nicht verstanden. Und dann wird das einfach nichts. Ne? Eine Beratungsfirma hat letztes Jahr mal gesagt, hey, wenn du vorne zu schlampig bist, ne, dann wackelt's einfach. Ja? Und das ist auch so. Dann wackelt's. Ne? Und deswegen glaube ich, so dieses wertorientierte Ansatz, mit dem ja auch viele diskutieren, ich glaube, der ist unheimlich wichtig, dass man sich mal die Frage stellt, was ist eigentlich denn wert? Und das ist immer ein Bürokratiebeispiel, Controller, was ich vorhin gesagt habe. Du hast einen Controller, der sitzt da, ja, der ist jetzt, und jetzt kommt einer und sagt den ganzen Tag, muss der Reports machen. Ja, der sagt, okay, links, rechts. Hat aber gar keine Zeit, mit dir mal in die Segmente vielleicht einzutauchen, an Innovationen zu rechnen, Cases in die Zukunft zu rechnen. Wenn wir jetzt Bürokratie runter machen würden und sagen, okay, pass mal auf, uns genügen vielleicht ein paar Kennzahlen weniger, um das Unternehmen zu steuern, und der hat mehr Zeit, um im wertorientierten Ansatz zu arbeiten, dann ist man schon weiter. Du wirst ja auch im Unternehmen führungstechnisch immer ein bisschen tayloristischen Ansatz haben. Eine Produktion wird halt das Teil in der Serie gebaut. Da kannst du nicht mit Station 8 anfangen und 4 und 5 auslassen. Das ist halt tayloristisch. Das muss halt durchlaufen. Aber in anderen Bereichen musst du doch systematisch vorgehen und zu sagen, wieder bei dem Beispiel dem Controller, der hat ja eine Vernetzung nach intern, nach innen, nach außen, was auch immer. Und dann musst du die Frage stellen, ja, also welchen Wert soll der denn leisten? Wo hat der seine Chips drauf? Und deswegen, glaube ich, kann man da gar kein Unternehmen rausnehmen. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt ist der Druck dieses Jahr noch höher, da müssen wir umso mehr die Bürokratie runtermachen und die Freiräume schaffen. Er wird sie auch effizienter, weil wir die Tätigkeiten auf die Themen, die für die Zukunft sich besser drauf bekommen. Also, ne, oder ich weiß, das ist ein Beispiel, da werden mich auch ein paar in die Luft zerreißen. Ich mag das Thema auch nicht, aber ich nehme es mal, ich bin so mutig. Ja, muss man jeden Reiseantrag im Unternehmen genehmigen? Oder geht's anders schneller? Das ist jetzt ein sehr provokantes Beispiel. Es gibt sicher andere Beispiele. Die Bürokratie in den Firmen ist auch zu hoch und die muss runter. Und dann gibt's ja immer diese schönen Sprüche, die kennst du auch, ja, die kommen auch alle Jahre wieder. In der Firma arbeiten, an der Firma arbeiten. Machen wir das Beispiel an einem Controller wieder fest. Musst du den ganzen Tag irgendein Zeug analysieren, was wir schon wissen, und nochmal 0,1 links, rechts, hat er sich verrechnet, ja oder nein, oder sagen, okay, Richtung stimmt, wir müssen an der Zukunft arbeiten. Und insofern trifft das jedes Unternehmen. Und das ist auch, warum ich auch mich über die Einladung gefreut habe, wo ich die Leute, die Firmen motivieren möchte, ist, wenn wir wissen, dass wir es ändern müssen. Ja, natürlich müssen wir Geld einsparen. Natürlich können wir da nicht Herrscharen reinbringen. Aber wir müssen den Mut haben, das zu tun. Und der Mut heißt, ich muss mein Business Case anpassen. Den meisten Firmen, die heute diese Targets irgendwie hängen und knirschen erreichen, da weißt du schon, dass sie nächstes Jahr nicht erreichen. Also die Frage und die Änderung steht sowieso an. Also warum hast du es denn noch mal ein halbes Jahr oder Jahr schwer, wenn du weißt, der Kelch kommt sowieso? Und da müssen wir doch die Leute motivieren und zu sagen, wenn du jetzt transformieren willst, musst du es jetzt machen. In einem Jahr wird es noch schlimmer.
Genau. Das ist vielleicht auch für die letzten Block unseres Gespräches vielleicht auch der richtige Einstieg. Jetzt haben wir ja 25, es ist gerade Anfang 25. Ich habe anfänglich die skizziert, was auf uns alles einwirkt. Wir wissen nicht den Ausgang, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme des Gesprächs, den Ausgang der Wahl. Was empfiehlst du deinen Kunden oder was empfiehlst du vielleicht auch deiner Gilde jetzt für 25? Was gilt es zu tun? 3 Themen, an denen jeder arbeiten müsste.
An denen jeder arbeiten müsste?
An denen jedes Unternehmen arbeiten müsste.
Ja, die müssen an der Zukunft arbeiten. Ne? Also ich muss mal sagen, ne, arbeite ich jetzt einfach Effizienz oder Kosteneinsparung und das wird nicht lang. Insofern würde ich sagen, hey, pass auf, wie viel Energie setzt ihr ein, auf die Zukunft zu setzen? Und da würde ich es belassen. Nur eine Sache, arbeiten wir genug an der Zukunft? Und das sage ich, das sehe ich heute häufig, dass wir es nicht machen. Und insofern würde mich einfach nur diese Frage stellen.
Bin ich vielleicht an der Stelle etwas hartnäckig, indem ich sage, jetzt brech's nochmal runter, die Zukunft. Wo sind dann die Stellschrauben, die Zukunft, sag mal, triggern? Ist es, das bist du natürlich vertrieblich stark orientiert, ist es Neuausrichtung der Vertriebsorganisationen, sind es neue Kanäle, sind es die Digitalisierung dieser Kanäle, wo siehst du den größten, eigentlich einerseits Handlungsbedarf, aber auf der anderen Seite ja auch den größten Hebel? Und im Sinne der Wirkung, also klar können wir jetzt nicht auf Jahr 2030 gucken, ja, und die Produkte neu innovieren, sondern wir haben einfach vermutlich hohen Nachholbedarf. Wir müssen unsere Wirtschaft wieder ins Wachsen bringen und auch die Leute animieren, wieder an die Zukunft zu glauben. Ja. Womit gelingt uns das?
Ja, dass man sich schonungslos mal mit der Situation auseinandersetzt, ne? Also Das ist die Hausaufgabe. Ne? Ja. Bin ich mir bewusst, gehe ich durch, analysiere das nochmal. Was sind meine Stärken, Schwächen? Wo steht mein Produkt? Was macht der Wettbewerb? Wie sind die politischen Rahmenbedingungen? Daraus abzuleiten, das ist der Status quo und das mit der Strategie abzugleichen. Wenn du eine gute hast, musst du vielleicht anpassen. Ja. Hast eine schlechte, musst du neu aufsetzen. Ja. Und dann kommen wir bei den Themen rein, die du grundsätzlich für eine Transformation, grundsätzlich für die Zukunft brauchst, wertorientiert, systematisch denken. Und dann musst du jetzt in der Situation das halt umso mehr machen. Ja, das heißt, wie verlagere ich die Tätigkeiten? Also bei dem Beispiel des Controllers, ich finde es immer so schön, weil die sehe ich meistens absaufen und nicht das zu machen, was sie eigentlich machen sollten. Wie gelingt das? Und diese Wende muss uns gelingen. Und ich glaube deswegen auch, dass wir auch richtig gute Manager da draußen haben und auch tolle Firmen, die auch dieses Jahr das angehen werden. Und es ist jetzt genau die richtige Zeit zu sagen, ich muss es dazu mal prüfen. Wenn ich es auf dem Prüfpunkt habe, habe ein Programm, dann würde ich mal sagen, okay, holt euch die Leute intern, extern zusammen, um die Programme umzusetzen, und zwar jetzt. Mhm. Und wenn ich es nicht habe, mal schleunigst zu sagen, mindestens ein Stocktaking, ja, vielleicht am Anfang, und zu sagen, wir müssen mal grob die Richtung einordnen, dann muss man es aber detaillierter machen. Weil wenn wir es ja jetzt nicht im Quartal 1 machen, dann machen wir es im Quartal 2, dann kommt irgendeiner mit Sommer und dann hinten ist nachher, ich muss mein Budget holen, latest estimate und weiß der Geier was. Dann wird schwierig. Also ich glaube einfach, wenn du musst die Themen angehen. Mhm. Und es kann ja auch sein, dass man sagt, so fange ich mal mit dem Vertrieb an. Mhm. Das ist ja kein Problem, dass man sagt, ja, alles auf einmal ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, wir sind es nicht gewohnt. Das kannst du aber pauschal nicht sagen. Du kannst jetzt nicht sagen, bei dem Unternehmen ist es so. Ne? Transformation, kannst du nicht sagen, so Checkliste, dann ist das. Sondern da muss man schauen, okay, das ist das Thema, das kriegen wir hin. Wir kriegen dein Not auf dem Thema, wo du uns angerufen hast. Das versuchen wir auch zu machen. Pass auf, das Scope ist eigentlich ein bisschen größer. Und wenn man das auch hat, zu sagen, ja, aber eigentlich hast du ein Gesamtthema. Ne? So, dass wir den Kunden in die Fahrrinne reinkriegen, ja. Ich will gar nicht behutsam machen, weil ich glaube, Klartext ist schon auch notwendig. Aber dass wir die Firmen auch nicht überfordern. Ne? Aber bei diesem Nicht-Überfordern brauchen wir trotzdem einen konkreten Plan. Wie kriegen wir die jetzt eigentlich sukzessive in dieses Fahrwasser rein? Und insofern, da sehe ich eigentlich den größten Handlungsbedarf und die Notwendigkeit, dass wir das auch machen. Ne?
Mm-hmm. Noch
auch Firmen, die hervorragend durchlaufen. Mm-hmm. Ist ja nicht so, dass jeder Probleme hat.
Gott sei Dank, genau. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu, die Zukunft. Du hast Zukunft angesprochen und wir haben ja tatsächlich im Laufe der letzten Jahre viel Veränderungen auch gesehen, Hinblick auf Geschäftsmodelle. Also auch ein Maschinenbauer kann heute neben Hardware auch Software generieren und mit Softwaregeschäfte machen. Und wir sehen natürlich auch immer die Daten als ein künftiges Öl für neue Geschäftsmodelle. Siehst du denn zur Ausbildung dieser Zukunft, von der du gesprochen hattest, denn auch neue Skills, die erforderlich sind, die Unternehmen benötigen, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Also dein Controller, den du ja gern zitiert hast, den wird es sicherlich in Zukunft auch geben. Ne?
Aber danke der Nachfrage. Ja. Ich glaube, das ist ja Teil eigentlich jeglicher Strategie, aber ich finde es so wichtig, dass man separieren muss. Mhm. Was ist eine Digital-DNA? Was ist eine Digitalstrategie? Mhm. Ja, Papieraufträge im Service. Mhm. Teilweise bei hochkomplexen Maschinen erfolgreichen Unternehmen und denkst, das ist nicht euer Ernst. Ja, ja. Also diese Digitalisierung wirklich nach vorne zu treiben, weil du brauchst ja Daten, strukturierte Daten, um die dann irgendwo in Prozessautomation und dann mit KI arbeiten zu können. Also ich glaube, dass man, da kann man sagen, egal was du machst, ne, digital gehört eigentlich für jedes Unternehmen auf die Agenda. Und ich glaube, dass wir auch dort offener sein sollten. Ne? Also ich habe auch gedacht, ja, KI, was bedeutet das für mich? Ne? Okay, ich arbeite jeden Tag mit ChatGPT und anderen Themen. Das KI braucht ja auch sortierte Daten. Ja, und jetzt kommen wir mal beim Mittelstand an, was ja Maschinenbau, weil vorhin Sektoren immer mal Maschinenbau. Im Maschinenbau ist es ja häufig so, dass du gar nicht die Leute manchmal da vor Ort hast, dann hast du eine Wettbewerbsanalyse, willst du machen, und sagen, haben wir nicht, ne, und dann CRM und hier und Daten, ne, haben wir nicht. Was für eine Chance KI auch ist. Du kannst ja jetzt morgen einen digitalen Kollegen haben, der das macht. Also ich zum Beispiel, ne? Ich bin jetzt nicht, wenn ich so eine Installation auf meinem Rechner machen muss, dann bin ich immer, sagen wir mal, nicht so dolle drin. Aber ich frage immer die KI, was ist, okay, Schritt 3 habe ich nicht verstanden, kannst du mir noch erklären. Ne? Und mittlerweile mache ich viel komplexere Sachen selber, nur weil ich die Hilfe habe. Und wenn wir diese Chancen grundsätzlich sehen für effizientes Handeln, für Geschäftsmodelle, klar, wenn du natürlich sagen willst, die Maschine soll nicht ausfallen, dann brauchst du Daten. Mhm. Und wenn wir diese Chance, die müssen wir generell sehen, auf jede Firmenagenda gehört das Thema Digital, DNA und Strategie. Mhm. Ob da jetzt KI jetzt schon drin ist, ja, sollten sich mindestens damit beschäftigen, aber der Punkt separat. Mhm. Also wenn ich heute in ein Unternehmen gehen würde, würde ich sagen, hey, hast du das analysiert, ist deine Strategie, hast deine Umsetzung, Operating Model, KPIs, Prozesse, Organisation, kommunizierst auch mit deinen Leuten regelmäßig, der Mensch macht viel aus. Und da würde ich immer einen Strich drunter machen und sage, so, jetzt will ich den Extrapunkt nochmal sehen. Wie ist deine Digitalstrategie? Was ist digital denn? Wo stehst du? Willst du das eigentlich machen? Ja. Also ein ganz wichtiger Punkt,
ja,
den man da auf jeden Fall nochmal platzieren muss.
Sehr gut, sehr gut. Ja, prima. Also, Peter, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube, es war eine gute Tour de Raison und auch im Hinblick auf 25 der Versuch, mal mit einigen Empfehlungen den sagen wir nicht den Druck, aber zumindest mal Ideen für 25 zu kreieren. Lass mir noch eine letzte Frage stellen. Was machst du eigentlich, wenn du nicht managst oder wenn du nicht schreibst oder wenn du nicht dozierst? Gibt's da noch Zeit dafür?
Also, ich nehme mir die Zeit mittlerweile mehr als früher. Man wird ja auch schlauer für sich selber. Na, ich verbringe ganz viel Zeit mit meiner Familie. Mein Sohn letztes Jahr in der Projektpause ist aus dem Kindergarten gekommen. Na, letzter Tag Kindergarten mit. Ich war bei der Einschulung. Ich war beim Seepferdchen dabei. Wir waren im Urlaub, wenn die anderen nicht im Urlaub sind. Also man muss das auch wirklich nutzen und machen, weil es wahnsinnig viele schöne Dinge neben dem Beruf gibt. Und die Fragestellungen, die wir haben, die wir heute auch diskutiert haben, die sind machbar, aber ein Spaziergang nicht. Und dafür ist es auch wichtig, dass das ein Interimsmanager, wenn er so eine Challenge annimmt, auch gut erholt, frisch ist, ja, und da einsteigen kann. Insofern privat, Beruf, man muss auch
sein. Alles im Einklang.
Ja, und ich bin viel in den Bergen, wie du weißt, ja.
Peter, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut, dass du hier ins Studio gekommen bist. Ich wünsche uns dir alles Gute für 25. Lass uns aufbrechen und die richtigen Dinge tun.
Das würde mich freuen. Danke für die Einladung.